Ich bin ja schon so ein kleiner Geschichtsfreak und eben manchmal habe ich so die Fantasie, wenn das mit dem Senator nichts mehr ist oder für das vielleicht mal schnell zu Ende gehen sollte, dann werde ich einfach Ratsdiener und mache Rathausführungen.
Wir kommen zu einem sehr traurigen Datum. Das ist der 21. Juli. Uwe Seeler stirbt. Was verbindet ihr mit Uwe Seeler?
War ein ganz toller Mensch gewesen und ich finde, der ist wirklich die Personifizierung von Integrität. Also das hat man nicht oft. Wenn Schnaps dann nur klares ist, wahres Korn, Ende der Geschichte.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute sind bei mir zu Gast die neue Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhardt und unser Umweltsenator Jens Kerstan.
Schönen guten Abend.
Nabend.
Auch zum Start in das Jahr 2023 habe ich wieder zwei Gäste hier bei mir im Studio. Gemeinsam blicken wir in der kommenden Stunde zurück auf das vergangene Jahr. Ähnlich wie das Jahr 2021 wurde auch das Jahr 2022 hauptsächlich von negativen Schlagzeilen bestimmt, zum Beispiel vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die damit verbundene Energiekrise und hohe Inflation und auch Corona ist nach wie vor allgegenwärtig. Nichtsdestotrotz gab es sicherlich auch viele schöne Momente dieses Jahr. Auch damit möchte ich dieses Mal gerne starten. Liebe Melanie, welcher Tag war der schönste Tag für dich im Jahr 2022?
Also es gab trotz allen Widrigkeiten in 22 eine Reihe von schönen Erlebnissen. Aber richtig herausragend war im März, als mein Sohn vom Schwimmunterricht wieder kam und nach wirklich anderthalb Jahren, in dem dieser Kurs immer unterbrochen, abgesagt, Corona-bedingt nicht stattfand, endlich mit seinem Seepferdchen-Ausweis anrückte und so stolz war, dass wir uns so für ihn gefreut haben. Ich glaube, das war das Herausragendste.
Toll. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, was im März so war. Also ich könnte solche Ereignisse gar nicht mehr nennen. Jens, wie ist es bei dir?
Also mein Jahr war ja sehr stark von gesundheitlichen, persönlichen Katastrophen geprägt, mit am Anfang des Jahres einer Krebserkrankung. Und die ich gut überstanden habe, also gerade im März war eigentlich ein schöner Tag, als ich die Botschaft bekommen habe, dass du bist wirklich geheilt. Ist dann aber sehr schnell durch andere Dinge wieder überlagert worden. Gebrochener rechter Ellbogen, dann im Sommer Knöchelprobleme. Dann habe ich mir zwei Mittelfußknochen gebrochen. Also insofern, es waren auch schöne Dinge in dem Jahr, die dann aber immer überlagert wurden. Und darum der letzte schöne Tag, an den ich mich noch sehr deutlich erinnere, war wirklich nach 7 Wochen Krücke und Stiefel und Rollstuhl. Als ich beim Arzt war und er sagte, das kannst du jetzt abmachen und ich dann meine beiden Schuhe wieder angezogen habe und dann ein bisschen beschwingt wie ein junges Reh, sage ich mal, wieder durch die Gegend gesprungen sind. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
Sehr, sehr schön. Wir wollen ja einen kleinen Jahresrückblick machen. Wir werden nicht einen vollständigen Jahresrückblick machen können. Wir haben uns auf ein paar persönliche Höhepunkte irgendwie konzentriert mit meinem Redaktionsteam und haben besondere Ereignisse rausgesucht und wollen vor allen Dingen natürlich auch immer mal wieder eure Einstellung dazu oder vielleicht auch ein bisschen themenverwandte Aspekte hervorheben. Deswegen steigen wir jetzt ein in den Januar. Da feierte die Elbphilharmonie 5. Jubiläum. Feiert ihr gerne selbst, Melanie?
Prinzipiell schon. Also ich frage, wer feiert denn nicht gerne? Insofern, und gerade Jubiläen sind immer wunderbar, weil man freut sich, weil das Jubiläum an sich ein großer Erfolg, freudiges Ereignis in aller Regel ist. Und man kann so schön zurückblicken. Und das hat ja immer was Nostalgisches. Und ich mag das eigentlich.
Was macht denn für dich eine gute Feier aus, Jens?
Boah, nette Leute. Auf jeden Fall Musik, Tanzen. Und ja, einfach mal ein bisschen.
Bist du Tänzer oder bist du eher so Thekensitzer wie ich?
Nee, du, ich bin Tänzer vom Herrn. Also mich zerrt man als Letztes von der Tanzfläche runter, wenn das Licht noch nicht aus ist. Also insofern.
Ist das eine Qualifikation, mit der man sich in der Partei auch hochtanzt sozusagen, wenn man gut tanzen kann?
Ja, das mag
ich. Ich habe ja früher, mein bester Freund war damals Juso-Vorsitzender in Niedersachsen und der hat immer von wirklich richtig, richtig tollen Partys erzählt. Ich bin dann aber trotzdem da nicht hingegangen. Aber das, also Partei, Tage und so weiter sind schon auch gute Feste, oder?
Auf jeden Fall. Also ich kann mich an viele gute Parteitage erinnern, wo wir hinterher dann noch abgerockt haben und getanzt haben. Und eine Feier, ohne wirklich richtig gut getanzt zu haben, das finde ich, ist keine Feier.
Melanie, war das für dich auch ein Grund, in die Partei zu gehen, weil du davon gehört hast, dass da gute Feiern schon sind?
Nee, das war kein Grund, aber das war eine angenehme Überraschung, als ich es feststellte.
Ja. Ein guter Nebeneffekt.
Ein guter Nebeneffekt, in der Tat. Also da hat man schon viele tolle Erinnerungen an wirklich überraschend gute Partys.
Wir kommen zu dem nächsten Termin und das war das Stadtderby im Volksparkstadion im Fußball. Muss man ja dazu sagen, der HSV gewann 2-1. Das Ergebnis ist jetzt überhaupt nicht relevant gegen den FC St. Pauli. Interessant war vor allen Dingen, wer könnte sich da jetzt noch dran erinnern, es war ausverkauft mit 2000 Zuschauern. Das heißt, es war einfach kaum jemand da. Unter normalen Aspekten, Melanie, was gefällt dir denn an Stadionbesuchen besonders gut? Du bist ja bekennender HSV-Fan.
Das stimmt. Ja. Das ist auch nicht immer leicht, aber da erzähle ich ja jemandem, der für St. Pauli ist, auch nichts Neues. Ja. Kennen wir. Also im Leiden sind wir alle erfahren in Hamburg, ganz allgemein. Nein, ich finde tatsächlich am besten die Atmosphäre. Nichts kann das ersetzen. Deswegen hat mich das auch sehr geschmerzt, dass das ja relativ lange angehalten hat mit den Zuschauerbegrenzungen unter Corona. Weil es einfach so schön ist. Man trifft Leute, die, mit denen man zusammensteht, freuen sich jedenfalls mal alle an den gleichen Stellen. Und egal wie kalt und nass es ist, was es in der Regel im Stadion ja immer ist, kalt, nass, am Ende ist immer die Stimmung gut und die Herzen sind heiß.
Jens, ich bin mir gar nicht sicher, in welches Stadion du als erstes gehen würde, wenn ein Fußballspiel ist. Was ist denn dein Herzensverein?
Ja, das ist schon Pauli, aber wenn ich ehrlich bin, war das nicht immer so. Ich bin ja ein älteres Semester und als ich so 15, 16 war, da war Pauli noch nicht der Kultverein. Da war ich HSV-Fan. Ja. So wie alle, viele in meinem Alter, so mit Kaltz und Nogli und Magat und was es da alles so gab. Der Pokalsieger, den sie geholt haben. Und dann hab ich aber lange Zeit dann gar nicht mehr so viel mit Fußball gehabt. Und als ich dann studiert hatte und hier in Hamburg wieder ein bisschen mehr unterwegs war, da bin ich dann, wie viele, sage ich, auch bei Pauli gelandet. Und also ich finde einfach die Atmosphäre im Pauli-Stadion einfach nochmal eine ganz andere und eine viel schönere. Und wenn da Hells Bells erklingt, also dann ist das super. Ich muss allerdings gestehen, mein Patensohn ist HSV-Fan, so dass ich in letzter Zeit dann doch sehr viel häufiger im HSV-Stadion war als bei St. Pauli, aber da konnte ich mich halt ein bisschen an alte Zeiten erinnern, auch wenn es sich natürlich sehr verändert hat, das Stadion zu damals.
Wie kompliziert ist denn für euch Politiker beziehungsweise auch als bekannte Persönlichkeiten so ein Stadionbesuch eigentlich? Also, weil ich genieße ja tatsächlich die Atmosphäre beim FC St. Pauli auch unter dem Aspekt, dass ich da so total anonym rumschreien kann und unflätig vielleicht auch mal jemanden beschimpfen kann und so weiter. Das fällt ja bei euch alles aus, möglicherweise.
Ja, wobei beim HSV, wenn das...
Da gibt's ja nichts zu schimpfen.
Niemals. Nein, unter normalen Bedingungen ist es da sehr voll mit Mütze, Schal, dicker Jacke, wie man eben so angezogen ist, wenn man ins Stadion geht, kann man da schon fein. Da haben alle, also keiner hat Interesse dran, einem das tolle Fußballerlebnis zu rauben. Also ich stehe auch, wenn ich da bin, häufig. Ja. Und das ist immer kein Problem. Also da war das bisher kein Problem.
Jens, und du?
Du musst da einfach dich nicht in irgendwelche Logen zerren lassen und einfach
geht's, ne? Durch
irgendwie. Und die Karte selber bezahlen.
Ja, das mache ich sowieso natürlich immer selber. Ich bin ja nicht bescheuert und auch nicht doof. Aber nein, also ich ignoriere, bei Fußballspielen ignoriere ich das einfach. Und ich habe das eigentlich auch noch nie erlebt, dass da man mich als Senator oder so oder als Grüner da angesprochen hat, sondern dann gebe ich mich einfach so, wie ich bin. Und dann lasse ich auch mal die Sau raus. Und vielleicht ganz gut, dass es dann manchmal auch nicht so immer gesehen wird.
Gibt es bestimmte Rituale? Also ich kenne Leute, die sind totale Fans und vermeiden aber trotzdem, irgendeine Farbe des Vereins zu tragen. Für mich sind vor allen Dingen Risikospiele immer schwierig, weil ich finde, ein Bierchen, vielleicht auch drei, gehören einfach total dazu. Und alkoholfreies Bier ist ja irgendwie dann bei dem Gegurke manchmal noch echt schwierig. Was gehört denn für dich dazu?
Nee, dazu war ich jetzt einfach in der letzten Zeit viel zu selten da, als dass ich da wirklich Rituale hätte ausbilden können. Also ich bin einfach jedes Mal total glücklich und zufrieden, wenn ich es mal wieder geschafft habe. Meistens gar nicht auf eigene Initiative, sondern jemand anders hat mich dahin gezerrt, aus welchem Grund auch immer. Dann bin ich denen immer sehr, sehr dankbar und habe dann einfach Spaß und da brauche ich keine Rituale.
Und du, Melanie? Bunt geschmückt? In HSV-Farben,
oder? HSV-Schal habe ich. Irgendeine Mütze habe ich auch immer auf, aber das hat Wettergründe. Und wir in der Gruppe, in der ich dann mitgenommen werde, bei mir ist es ein ganz ähnliches Thema. Ich selber schaffe das kaum, sondern ich freue mich, wenn es einen Anlass gibt und ich dann noch eine Karte kriege. Dann ist es super. Wir gehen immer zur selben Pommesbude und wir essen immer Pommes rot-weiß. Und es ist immer dieselbe Pommesbude. Und egal wie lange die Schlange ist, wir gehen nicht nach nebenan. Wir müssen leider immer zur selben, sonst ist das Spiel noch schlechter. So, das ist mal eine feste Regel. So ist
ganz toll. Wir kommen in den Februar. Hauke Hekerin wird neuer Unipräsident. Welche Erinnerungen habt ihr denn an eure Studienzeit, Jens?
Boah, ganz furchtbar. Das ist der Vivi-Bunker. Ich bin ja Volkswirt, studierter Volkswirt. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Tag im Studium erinnern. Irgendwie dritter Stock oder so, ein Raum gebaut für 30 Leute. Da saßen dann irgendwie so 150 drin und ein Dozent kam rein. Die Leute standen auf dem Flur und der meinte, ja, wer noch einen Stuhl braucht, der sollte mal im Stockwerk drüber gucken. Und so nach einer Viertelstunde fing dann irgendwie die Klimaanlage an zu pfeifen. Also insofern, ja, das hat sich sehr eingeprägt und ich habe eigentlich immer noch so ein Wunschtraum seit damals. Also wenn es mal zu einer Stadtreparatur geht oder kommen sollte und jemand da einen Knopf drückt, um den Scheißkasten zu sprengen, das würde ich gerne.
Melanie, hast du auch solche, ich sag mal, Zerstörungsfantasien?
Beim Vivi-Bunker wäre ich jedenfalls mal gern dabei. Also ich überlasse dir die Ehre, weil ich erinnere mich da an fensterlose Räume, auch noch innen liegende fensterlose Räume, Hörsäle rappelvoll. Aber ich selber, ich habe ja Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im Pferdestall, also auch in Hamburg studiert. Und da erinnere ich mich im Ernst an Eimer im Regen, weil es wirklich durchgeregnet hat im dritten Stock bei der Bibliothek. Und an total verrauchte Gänge. Also ich erinnere immer diese Teller, die auf den Fensterbänken stehen, wo die Kippen waren. Und wenn man in manche Räume kam, musste man einmal wedeln, um überhaupt zu gucken, wer sitzen da drin. Also es war aber eine wilde Zeit und ich habe eigentlich gern studiert.
Dann geht's mir übrigens auch. Also das soll jetzt nicht nur negativ klingen, aber
wir fragen jetzt keine Inhalte ab. Das ist das Schöne daran.
Sehr schön, sehr tröstlich.
Wir kommen zu einem sehr traurigen Ereignis, was auch sehr, sehr viel Einfluss auf Hamburg hat. Nämlich der Krieg in der Ukraine beginnt Ende Februar. Und innerhalb weniger Tage wird die Mensch-Hamburg-WG ermöglicht. 21 geflüchteten Ukrainerinnen wird ein Zuhause gegeben. Ich sitze dem Verein ja vor, das heißt, es ist ein bisschen Eigenwerbung. Ich würde aber gerne passend zur Studienzeit mit euch darüber sprechen, ob ihr in einer WG irgendwann mal gelebt habt und was habt ihr vor allen Dingen gehasst? Also bei mir waren es tatsächlich, ich habe mit zwei Frauen zusammen gewohnt und es waren immer Haare im Sieb in der Dusche. Es war schwierig. Melanie?
Ich habe in meiner WG gewohnt, bevor ich die erste Wohnung mit meinem Jetzt-Mann, damals Freund, also zusammen hatte. Also wieder eine WG. Ich habe ja auch drei Geschwister, also mein Leben ist WG sozusagen.
Ja. Und hast du das Haarsieb immer sauber gehalten?
Ja, und ich habe aber gehasst, ich hatte oft rauchende Mitbewohner und mich hat ja total genervt, wenn ich morgens aufgestanden bin und der Aschenbecher noch auf dem Wohnzimmertisch stand oder auf dem Tisch in der Küche, je nachdem, was man so als Gemeinschaftsraum hatte, stand. Also der Geruch von kalter Asche, das ist für mich echt
morgens
ätzend.
Ja, wirklich.
Ätzend.
Bevor man Zähne geputzt hat, diesen Rauch schon unter den unter
also
der
das,
Nase
das habe ich gehasst. Ansonsten hatte ich immer Spitzenmitbewohner und das war nett. Aber so dieses Thema, wenn man selber nicht raucht, man steht morgens auf, kommt da so und dann, man hört quasi das Klirren der Flaschen vom Vorabend noch.
Ja, ich habe während des Zivildienstes das erste Mal in der WG gewohnt und seitdem im Studium und danach auch immer wieder. Also durchgängig eigentlich. Also ich bin da auch WG erprobt und WG gehärtet. Das war ein reines WG-Haus, wo ich lange Zeit gewohnt hatte. Also wenn jemand anrief und meinte, mach mal die Musik lauter, dann kam immer die Antwort, kann ich nicht, das sind die über uns. Und insofern, das hat schon geprägt. Und wir waren eine reine Männer-WG, also das war schon eine harte Nummer. Meine erste Freundin hatte sich dann irgendwann geweigert, irgendwie, sag ich, sich bei uns zu treffen. Und ja, das waren schon, das waren auch viele Bandmitglieder dabei. Das waren, also wir waren zu dritt, hatten aber immer ein Gästezimmer und irgendwie die ersten 5 Jahre war da immer jemanden, dem wir Unterkunft gewährt haben und die hatten irgendwie wie durch Wunder immer 2 Katzen und die haben immer viel, viel, viel Irrung und Wirrung ausgelöst.
Wir gehen in den März rein und da schließt eine meiner absoluten Favoriten hier in der Schanze, nämlich die Daniela Bar. Oh. Habt ihr eine Stammkneipe oder Stammbar, Jens? Wo du immer noch jetzt mal so hingehst?
Nee.
Gar nicht?
Leider nicht. Das ist echt ein großes Manko in meinem Leben.
Gibt es da nicht so eine Senatskneipe irgendwo, wo euch die Köpfe einschlagt oder euch wieder vertragt? Wo wir dann
mal kickern? Nee, bisher nicht, aber wir greifen
das mal. Es gibt doch diesen tollen
Pass da gegenüber. Wir brauchen das gar nicht.
Nein, natürlich, ist ja pure Harmonie.
Total.
Aber
total.
Es gibt ja gegenüber dem Rathaus doch diesen Pub irgendwie, da könnte man doch gut hingehen, oder?
Wir können das mal in die Debatte einbringen. Wir schauen mal, was geht.
Melanie, wie ist das bei dir mit Stammkneipe?
Ja, ich habe eine Stammkneipe. Ja, wenn ich denn überhaupt mal dazu komme. Aber schon immer, zum Glück gibt es sie so lange und sie hat noch nicht geschlossen und die ist südlich der Elbe.
Ja, sag mal, wo, oder willst du nicht, dass die
in der Lämmertwiete.
Okay,
in der Lämmertwiete. Da, wo sie alle sind.
Die Kenner wissen das. Das ist
die
so
Kenner
bisschen
wissen
die
jetzt auch, welche Kneipe
da
es ist.
So,
genau,
ne? Sehr schön. Hast du ein Stammrestaurant wenigstens? Also unser Schulsenator hat ja ein Stammrestaurant, weil er hat mir tatsächlich im letzten Jahr im Podcast ja erzählt, dass er jeden Freitag zu einem Griechen in Bergedorf geht, irgendwie am Brink oder so, und auch immer das gleiche Gericht isst mit Pommes. Hast du auch sowas?
Ja, Bergedorf scheint klein zu sein. Also am Brink ist mein Lieblingsitaliener seit vielen Jahren, wo ich allerdings jetzt wirklich in Trauer da sitze, weil eben mein langjähriger Wirt verstorben ist und seitdem nicht klar ist, was aus dem Laden wird und nicht auf ist. Und das ist wirklich etwas, also du hast ja nach einer Stammkneipe oder Bar gefragt. Also das war jetzt eher so mein Wohnzimmer so.
Und da gibt's dann auch Sambuca aufs Haus. Wie beim Griechen halt Uso.
Ja, bei mir eher Uso. Nicht Uso, sondern Grappa, ja.
Mhm. Melanie, bist du auch so ein Schnapstyp oder eher nicht?
Also wenn Schnaps, dann nur klares ist wahres Korn, Ende der Geschichte.
So, also du bist ja Nordniedersächsin, weil das ist
im
ja
Grunde,
so ein,
ne?
Ja, so ein Lebensmotto der Niedersachsen wie mir gewesen. Die Hamburger Skiferien gehören zum März tatsächlich dazu und bringen viele Urlauberinnen und Urlauber auf die Piste. Fahrt ihr Ski?
Nein.
Klares Nein von Melanie sofort. Jens?
Früher viel und
also gerne. Ja, jetzt musst du erstmal gucken, dass vielleicht langsam mit Trampolinspringen anfangen.
Naja, ich habe es mit so einem Stiefel auch ohne Skifahren geschafft, aber nein, ich habe früher wirklich sehr, also familiär sind wir viel Ski gefahren und ich habe das lange Jahre sehr leidenschaftlich gemacht und das ist schon aber allerdings eine Tätigkeit, als ich mal im Sommer in den Alpen war, die ich dann irgendwann mal eingestellt habe, weil ich dann eigentlich kein gutes Gefühl mehr dabei hatte.
Ja. Wir sind im April und da startet der Fischmarkt den Normalbetrieb nach viel zu langer Pause, Umstände halber. Was ist für euch eine echte Hamburgensie? Weil der Fischmarkt ist ja nun definitiv etwas, was total zu Hamburg dazugehört. Melanie.
Also neben dem Fischmarkt, finde ich, ist eine echte Hamburgensie, bleiben einfach St. Pauli Landungsbrücken, wenn man da so lang marschiert, trotz allem Tourismus und so weiter und so fort, gerade wenn es regnet und Himmel und Elbe dieselbe Farbe haben und man ist so ein bisschen durchgefroren, dann ist das, finde ich, das Hamburg-Gefühl und das Hamburg-Bild.
Bei mir ist es vielleicht ein bisschen überraschend, der Michel. Ich finde die Michel einfach eine wunderschöne Kirche, an der hänge ich sehr. Und ist einfach wunderschön innen drin und sie liegt da sehr zentral und thront über dem Hafen. Also insofern, das ist so ein Ort. Und ich bin da ganz froh, dass ich jetzt seit einigen Jahren da auch im Kuratorium der Stiftung St. Michel sitze. Und das ist schon ein Ort, neben den ganzen offiziellen Senatsdingen, wo es mich dann auch manchmal so hinzieht zu Konzerten und ähnlichen Dingen.
Ja. Normalität gibt es auch bei euch in der Bürgerschaft wieder, denn die Hygienewände, die euch da quasi so ein bisschen einkaserniert haben, die sind im April verschwunden. Wie waren die Sitzungen in der Pandemie für euch? War man da eigentlich eher immer darauf bedacht, nicht zu nah dem anderen auf die Pelle zu rücken und hat möglicherweise vielleicht auch das ein oder andere politische Inhalte irgendwie verloren oder wie war das so?
Also das ist wirklich eine andere Atmosphäre gewesen. Das lag schon daran, dass wir in einem anderen Saal waren. Also wir waren ja im großen Festsaal des Rathauses und nicht im Plenarsaal. Und mal unbeschadet dieser Plexiglaswände, in denen die Abgeordneten und wir ja auch saßen, das war schon von der ganzen Geräuschkulisse irgendwie nicht parlamentarisch. Es hallte, es war laut, man mochte gar nicht den Teppich verlassen und auf dem Holz gehen, weil man jedes Klacken ja hörte durch die Sitzung und alles, was Parlamentarismus so ausmacht, auch wenn es anstrengend ist, wie der Zwischenruf, das Seitengespräch, die lebhafte Debatte, wo es auch mal so ein bisschen energischer wird, das hat ja nicht stattgefunden. Also für mich war das schon eine Einschränkung, eine andere Zeit, mal von Masken und allem abgesehen, was jetzt gar nicht mal das Schlimmste war.
Das ging mir ganz ähnlich, aber nicht nur beim Parlamentarismus, sondern also wenn man da im Homeoffice oder sonst wo saß, immer mit den blauen Kacheln, also da fehlt mir dann eigentlich doch der unmittelbare Kontakt. Und man soll das nicht unterschätzen. In der Politik ist dann, sag ich mal, der direkte Kontakt oder auch mal zwischen zwei Sitzungen jemanden beiseite nehmen und einfach nur mal so zwischen Türen angefragt, sagen wir mal, ist irgendwas oder wir müssten mal darüber reden. Da ist ganz viel verloren gegangen. Also auch das Gefühl, was passiert gerade, wie sind die anderen drauf und auch gerade, sage ich mal, so als Team zusammenzuwachsen. Dafür braucht es dann ja doch den persönlichen Kontakt und die gemeinsame Sitzung. Und das war schon eine schwere Einschränkung, muss ich sagen. Das hat mich schon mitgenommen und das fand ich nicht gut.
Es sind noch wenige Wochen, dann haben wir im Grunde, feiern wir 3 Jahre, feiern ist vielleicht der falsche Ausdruck, Corona. Haben sich eure Zoom-Sitzungen irgendwie wieder minimiert? Weil das fand ich einen der bescheuertsten Effekte, immer wieder vorm Bildschirm zu sitzen, mit vielen Leuten zu sprechen, dann auch die entsprechende Disziplin natürlich zu haben und so weiter und so fort.
Zum Glück. Also es hat zumindest bei mir ist es weniger geworden. Es ist aber nicht weg, interessanterweise. Es haben ja ganz viele gesagt, es wird dann auch weg sein. Das ist nicht der Fall. Wir haben noch eine ganze Reihe Zoom-Sitzungen und da ist mir auch nochmal aufgefallen, der ganze nonverbale Teil fehlt ja auch. Also das, was manchmal Sitzungsdynamik ausmacht, irgendjemand sitzt einem mit verschränkten Armen gegenüber, rollt die Augen oder wendet sich einem plötzlich zu, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe hier einen Punkt, der wird geteilt, fällt ja weg. Ne? Weil im besten Fall werden ja noch die Bilder ausgemacht, um irgendwie Netzwerkkapazität zu sparen. Das ist wirklich keine gute Besprechungsdynamik.
Ja, aber ja, also viel weniger geworden, das finde ich auch total gut. Also in dem Moment, also im Homeoffice war die Arbeitsverdichtung auch irre. Also da sind ja noch nicht mal mehr Pinkelpausen oder Kaffee kochen oder mal um die Ecke gehen mit eingeplant. Du warst immer im Verzug. Andererseits gibt es noch solche Sitzungen und manche, also ich finde sie zum Teil aber auch ganz gut, weil also für manche reine Arbeitsgespräche, ne, also wo man nicht viel Aufwand eigentlich treiben müsste. Da ist man in der Vergangenheit ja dann doch immer, sage ich mal, zusammengekommen und das hat häufig auch begrenzt. Da macht man jetzt einfach mal kurz eine Skype oder eine Zoom oder was auch immer. Das finde ich ist ganz praktisch. Manchmal muss man nicht immer so weit fahren. Also aus Umweltsicht ja sowieso nicht. Also nach Frankfurt mal kurz fliegen für 1,5 Stunden
Sitzung,
das macht keine Sau mehr und das ist gut so. Aber da teile ich das, was Melanie sagt. Also die wichtigen und die eigentlichen Sitzungen, wo man wirklich zusammenarbeitet und mal wichtige Dinge miteinander bespricht oder auf den Weg bringen will, da braucht man den direkten Kontakt. Und da bin ich froh, dass wir die Dinger doch ziemlich weitgehend los sind.
Wir sind schon in dem Mai. Es wird also wärmer und heller. Und zwar am 17. und 18. Mai zieht das OMR-Festival über 70.000 Besucherinnen und Besucher in die Messehalle. OMR steht für Online Marketing Rockstars.
Ah, danke.
Es geht also um Influencer und Instagram und Social Media Reichweite und so weiter und so fort. Welche Rolle spielt das denn für euch, Social Media? Für dich persönlich, Jens? Du hast wahrscheinlich eine sehr gut funktionierende Social Media Abteilung, aber guckst du da samstags auch mal drauf oder so?
Ich bin da selber nicht so der Digital Native, muss ich sagen.
Du schreibst lieber noch einen Fax.
Nee, Fax nicht, aber ich mache das, was eben halt notwendig ist in der heutigen Zeit, also und mit keiner großen Leidenschaft, muss ich sagen. Aber ja, also ich habe dann ein Arbeitsverhältnis zu und die Dinge, die man eben selber machen muss, die gehen dann eben einfach auch häufig unter. Also ich schaffe es einfach in doch dann sehr, sehr stressigen Arbeitsablauf und Tagesablauf ganz häufig nicht, sage ich mal, auf vielen dieser Kanäle einfach diesen regen und konstanten und sofortigen Austausch, den kriege ich einfach ganz häufig gar nicht hin.
Ja.
Weil ich einfach mal Stunden oder Tage oder halbe Tage habe, wo ich einfach gar nicht gucken kann oder auch nicht gucke. Und darum bin ich so bei manchen Medien einfach auch nie so richtig warm mit geworden. Also Twitter zum Beispiel, obwohl das ja ein sehr politischer Kanal ist, der politischste, damit bin ich noch nie so richtig warm geworden. Ja, also ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu, muss ich sagen.
Melanie, wie schaffst du es denn? Also nicht nur deine Texte sind manchmal wahre Prosa, vor allen Dingen deine Fotos beeindrucken mich immer von irgendwelchen Feldern und Wiesen und Wäldern irgendwo im Süden von Hamburg.
Ja, ich habe einfach irgendwann mal eine Entscheidung getroffen. Mein Twitter-Account ist beruflich. Ja. Den pflege ich, wenn es da was mitzuteilen gibt. Aber ich bin auch kein Mensch, den man ständig mit Handy in der Hand sieht und der immer online unterwegs ist. Insta ist beruflich und deswegen findet man da die beruflichen Sachen. Und ich habe dann irgendwann mal entschieden, bei Facebook bleibe ich einfach privat. Und das ist mir geglückt, das zu erhalten. Und ich nutze einfach Gelegenheiten aus dem Alltag. Wenn ich finde irgendwie, hey Mann, ich habe einen riesen Haufen Gemüse geschnitten für die Suppe. Oh, das ist doch Social Media Content. Oder ich gehe spazieren, was für ein wunderschöner Anblick, Social Media Content. Aber machen wir uns nichts vor. Ich poste so einmal die Woche was. Das ist jetzt auch nicht dreimal am Tag und jede Minute meines Lebens. Interessanterweise ist das aber für die, mit denen ich nur noch über Facebook verbunden bin, so ehemalige Klassenkameraden und all solche Sachen, echt ein wichtiger Draht. Mhm. Also die schicken dann durchaus mal sowas Traditionelles wie, Achtung Trommelwirbel, eine SMS und fragen, ey Mann, du hast lange nichts mehr gepostet, alles gut bei dir. Und so nutze ich das. Das ist für mich eher das Aufrechterhalten von sowieso bestehenden Kontakten auf einem anderen Weg.
Herrlich. Der 25. Mai ist für mich ein sehr besonderer Tag gewesen, denn da ging Ahoi Radio auf Sendung. Tatsächlich der Kompass für modernes Leben in Hamburg. Wir sind auf den Handys zu empfangen, beziehungsweise auch im Internet. Und hier erscheint ja auch dieses wunderbare Radiogespräch. Und speziell daran schließt sich unsere erste Frage der anderen Leute an. Hören wir mal rein.
Liebe Frau Leonhard, lieber Herr Kerstan, hier spricht Ole Specht von der Band Tonmann Gret und mein Song des Jahres ist London is Lonely von Holly Humberstone, eine ganz, ganz großartige Künstlerin und ein ganz toller Song. Ich hätte aber auch eine kleine Bitte an Sie. Bitte summen Sie doch auch mal Ihren Lieblingssong des Jahres 2022.
Oh nein. Oh Gott.
Ich sehe entsetzte Gesichter. Ich weiß, dass ihr in einem Alter seid, wo ihr möglicherweise schon die ersten Generationsschwierigkeiten entstehen. Ich vertreibe euch noch ein bisschen die Zeit des Nachdenkens mit meinem Song des Jahres von einer Hamburgerin. Denn ich bin tatsächlich dort von meinen beiden Patenkindern, beide 14, doch sehr beeinflusst worden. Und in diesem Song heißt es, ich habe Hunger, also nehme ich mir alles vom Buffet, will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania, zum Frühstück Canapés und ein Wildberry Lele von Nina Chuba, bekannt als Schauspielerin in den Pfefferkörnern. Die hat tatsächlich eine Hamburgerin aus Wedel, glaube ich sogar genau, einen Nummer-1-Hit gelandet. So, wie sieht's denn mit Summen aus, Jens? Wir können das ja ein bisschen erweitern auch. Dein allgemeines Lieblingslied zu summen. Aber summen wollen wir euch hören. Ihr müsst nicht singen, ihr könnt aber auch singen.
Ich glaube, ich mache heute die grüne Spaßbremse. Ich will einfach nicht. Tut mir leid.
Dann sag doch mal, was dein Lieblingslied ist.
Das kommt ganz auf die Situation drauf an. Also das eine Lieblingslied habe ich einfach nicht. Also das ist, ne, also Musik ist für mich schon ganz wichtig, also auch ein wichtiger.
Aber welches würde dich jetzt auf jeden Fall auf eine Tanzfläche ziehen?
Welches mich auf eine Tanzfläche jetzt ziehen würde?
Ja.
Der Tänzer.
Der Tänzer, ja.
Was zieht den Tänzer jetzt auf die Tanzfläche?
Da habe ich wirklich überhaupt nicht getanzt. Das ist ja das schreckliche Jahr gewesen. Fällt mir wirklich nicht ein. Ich bin wirklich ein bisschen platt gerade, muss ich sagen. Ich muss mal eine kleine Auszeit nehmen.
Ja, dann singt Melanie jetzt erstmal.
Sing. Wir waren eben noch bei Summen. Ich würde auf das Summen nochmal zurückkommen
wollen. Ja, bitte.
Ich finde, das war ja so ein Jahr voller Rückschläge, aber auch immer wieder Neuanfänge und ständig. Wenn ich so daran dachte, musste ich immer an, ich glaube, es ist von Andreas Burani, ein Hoch auf uns, heißt es so?
Mhm.
Also, fand ich, eigentlich immer hat man das so ein bisschen im Hinterkopf gehabt,
als wäre
das ein Hoch auf uns, auf das, was vor uns liegt, finde ich ehrlich gesagt, dass beim immer wieder von vorne anfangen irgendwie auch ein bisschen ermutigend.
Wollt ihr das vielleicht nochmal zusammensummen?
Ein Hoch auf uns,
ein Hoch auf uns. Machen wir jetzt. Komm, wir machen das jetzt hier Rotgrüne. Zusammenarbeit wird schon. Mhm. Wer übernimmt die Führung?
Du natürlich.
Na gut, so soll es sein. So.
Sehr schön.
Ihr beide Musik nur teilgenommen.
Das war ein kurzer Ausschnitt.
Also ich singe ja unter der Dusche, aber ich bin wirklich froh, dass das aus so
einem. Dann nimmst du nächstes Mal das Handy mit und nimmst es auf.
Ich darf nicht.
Aber ich finde, das hat was schon gehabt, tatsächlich.
Ja, war okay.
Ja. Das ist eine Bewerbung für einen Shanty-Chor gewesen, denke ich. Gut, wir springen jetzt mal in den Juni rein. Und da startet das 9-Euro-Ticket.
Wahnsinn.
Habt ihr das euch geholt? Nein, ihr habt sowieso irgendwie eine Bahncard 100 und braucht das nicht, ne? Dadurch, dass ihr...
Ja, für Bus und für die Busse in Hamburg braucht man das.
Mhm. Ah, okay. Also
für die Deutsche Bahn, also für die alle Produkte der Deutschen Bahn haben wir eben einfach diese Netzkarte.
Ja.
aber in der Hochbahn. Und also hier in Hamburg ist ja die Hochbahn das Entscheidende.
Aber gab es denn mal so einen Ort, sagen wir mal, unabhängig vom 9-Euro-Ticket, das haben ja viele Leute genutzt, um an Orte zu fahren, an denen sie entweder vorher noch nicht waren oder einfach häufiger hingefahren sind, wie nach Sylt. Was war denn so euer Ort, mit dem ihr die mit der Bahn quasi den besucht habt, weil ihr gesagt habt, so, wir setzen uns jetzt in den Zug und fahren da mal hin?
Ratzeburg.
Nach Ratzeburg? Okay.
Da gibt es ein ganz wunderbares Hotel, an dem man wunderbar am Sonntag frühstücken kann.
Okay.
Jetzt kommt die Hamburgerin
wieder. Also Ratzeburg
hat
einen Bahnhof, ne? Ja, wahrscheinlich. Ne? Meine wenige Kenntnis über Norddeutschland jetzt
wieder. Man kommt da mit der Bahn hin, sagen wir so.
Ja, okay.
Ich habe das tatsächlich genutzt, um Freunde in Tostedt zu besuchen. Tostedt und Lüneburg.
Das sind ja, also da kannst du ja fast zu Fuß hingehen von Harburg, oder?
Ja, nicht übertreiben. Aber also ich nicht, andere sportliche Menschen womöglich schon.
Also so richtig rege habt das 9-Euro-Ticket nicht genutzt, quasi.
Nee, weil innerhalb Hamburgs ist schon, aber das ist ja nicht ungewöhnlich. Da fahren wir ja sonst auch.
Richtig. So, und dann feiert die Hamburger Verfassung auch noch 70. Geburtstag.
Wahnsinn.
Ja. Wie oft muss man da reingucken eigentlich so in der politischen Arbeit? Wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich habt ihr im Juni das erste Mal oder zuletzt wieder reingeguckt.
Nee, wir mussten in letzter Zeit tatsächlich häufiger reingucken, weil wir hatten in Hamburg 1-2 Volksinitiativen, die auch gerne eine Verfassungsänderung haben wollten. Ne? Also keine Profite mit Boden und Miete zum Beispiel oder andere Sachen. Und da ging es um die Frage, ob das nicht nur opportun, sondern nützlich ist und wenn ja, an welcher Stelle man überhaupt sowas wie ein Staatsziel Wohnungsbau, preiswert etc. reinschreiben könnte. Insofern hatte ich dieses Jahr das Vergnügen, häufiger reingucken zu müssen.
Okay. Du, Jens?
Ja, ich könnte ja jetzt einfach sagen, die weiß man natürlich auswendig. Aber
nein, das würden wir ja abfragen.
Ja, um Gottes Willen.
Und dann haben wir wieder so eine große Summerei hier.
In der Tat ist es einfach doch wirklich, so wie Melanie gesagt hat, also bei bestimmten Themen muss man einfach gucken, was das jetzt verfassungsrechtlich bedeutet und dann gucke ich da rein, aber
nicht jeden Tag.
Nee, auch nicht jeden Monat, aber sie ist da, sie ist wichtig und darum, wenn wir sie brauchen, dann gucken wir da rein.
Im Juni wird auch das ehemalige Karstadt-Gebäude an der Mönckebergstraße zu einem Kulturhaus. Es heißt dann Artstadt. Auf vielen Etagen ist dort ganz viel Kunst zu bewundern. Seid ihr da mal gewesen?
Ja, also einmal wirklich mit Freunden einfach mal geguckt und mal durchgelaufen. Und wir hatten ja im Jahr 2022 das erste Mal die Dachtage in Hamburg, wo eine private Initiative eben den Dachgrün im Grunde genommen gefeiert hatte. Da durfte ich dann einmal auch auf eine Podiumsdiskussion gehen und bei der Gelegenheit habe ich mir dann nochmal bin ich auch ein bisschen durchs Haus gestromert, als das mal fertig war. Also insofern, ich finde sowas ja total spannend und bin ja froh, dass wir vor vielen, vielen, vielen Jahren mal in Hamburg die Kreativagentur gegründet hat, die ja deren Auftrag ist ja gerade sowas möglich zu machen. Also sage ich mal Räumlichkeiten.
Ich finde, es bräuchte mehr Besucherinnen und Besucher. Also es braucht Zuspruch. Deswegen habe ich es heute nochmal angesprochen. Melanie schweigt noch bisher.
Mich nicht einmischen. Ja, nee, okay. Ich war einmal da, bin durchgegangen, weil mich auch einfach interessiert hat, was ist da so los und was kann man da so sehen. Und habe jetzt mit Interesse gelesen. Ich konnte nicht selber teilnehmen, weil ich arbeiten musste, aber die haben am Wochenende sogar zum Teil Mitmachaktionen, wo sie zu eingeladen haben. Das fand ich sehr spannend.
Mhm. So, wir gehen in Juli und da geht's wieder um Musik. Denn der Schlager-Move zieht 400.000 Schlagerfans in die Stadt in Zeiten von Corona, die wir ja immer noch haben. Welche ist denn eure größte Musiksünde? Also A, dass ihr nicht singen könnt und dass ihr euch an eure Lieblingslieder nicht erinnert, lieber Jens. Aber gibt's so Songs, wo ihr sagt, oh, ja, ist jetzt nicht cool, aber ich mag's.
Ich habe eine leichte, verwirrende Leidenschaft für amerikanischen Schweinerock.
Okay.
Und auch die Scorpions gibt's Sachen, die ich einfach...
Nein!
Doch, ich...
Och, das ist ja furchtbar. Wenn ich im Ausland bin und erzähle, ich komme aus...
Ich von den Scorpions und ich liebe die.
Wenn ich im Ausland unterwegs bin und ich sage, ich komme aus Hannover, dann werden nicht so ehrenwerte Politiker genannt wie Christian Wulff oder Gerhard Schröder, sondern die Scorpions. Und dabei haben wir ja auch noch ein paar andere Bands, wie beispielsweise die Abstürzen Brieftauben. Ich komme nämlich eher aus dem Punkrock. Ah. Aber Fury in the Slaughterhouse kann ich auch noch.
Fury kommt auch aus Hannover.
Ja, großartig.
Hallo.
Ja, die Broilers mal. sage ich.
Ja, die kommen aber nicht.
Die kommen aus Düsseldorf, glaube ich.
Genau, ja. Sehr schön.
Oder, oh Gott, jetzt oute ich mich, oder Köln? Nee,
Düsseldorf. Nee, Düsseldorf. Ja, ja. So, Melanie, deine musikalische Sünde.
Also,
wie ist es denn mit Musicals? Finde ich ja auch
gar nicht schwierig. Meins. Niemals, toll. Nie.
Ja, wir beide gehen mal nicht ins Musical.
Wir verabreden uns mal nicht zum Musical, genau. Das ist einfach nicht meine Sache.
Ja.
Und ich glaube, die schlimmste Musiksünde, die ich retrospektiv begangen habe, wo ich aber sage, da muss man zu stehen, ich hatte mal eine Illega 2001 CD. Dosenbier macht schlau und so. Ich bin auch eher Punk, ne? Dosenbier macht
schlau, großartig.
Und solche Sachen.
Eine Freundin von mir hatte mal ein Techtelmechtel mit dem Drummer,
okay.
Wenn ich das hier so erzählen darf.
Ist nicht ganz mein Jahrgang, aber muss ich zugeben, da habe ich tatsächlich im zarten Alter von, keine Ahnung, 1994 eine CD gekauft.
Ja, sehr schön.
Hart gespart.
So, und dann, wir kommen nochmal zurück auf die Mönckebergstraße, denn dort werden Affenskulpturen aufgebaut. Welche außergewöhnlichen Kunstwerke findet man bei euch zu Hause?
Gibt's im Haus?
Bei euch zu Hause. Aber gibt es da einen Warhol oder einen Keith Haring? Also ohne, dass wir jetzt die Einbrecher jetzt ranholen wollen.
Ich war ja gerade vor... Du hast hier was, ne?
Ich habe ein bisschen Kunst hier im Büro, ja, aber sonst aber nichts Wertvolles.
Ich war jetzt ja gerade auf Dienstreise in Südafrika und da bin ich in einem Laden geraten und dann sprang mir das ins Auge und ich musste den mitnehmen. Das war nämlich ein großer Elefant aus Nespresso, gepressten Nespresso-Kapseln im bunten gebaut.
Mhm.
Und den wollte ich mir für mein Büro mitnehmen, weil ich ja, sage ich mal...
du bist ja der Anti-Espresso-Jäger. Ja, genau,
weil ich ja in der Verwaltung, sage ich mal, die Kaffeekapseln nicht mehr zugelassen habe und dachte da, also wird auch was Schönes draus aus dem Müll, aber eigentlich brauchen wir ihn nicht. Aber insofern hänge ich jetzt an diesem Elefanten so sehr, dass ich ihn doch mit nach Hause genommen habe.
Sehr schön. Melanie?
Ich habe vor
viele Kinderbilder wahrscheinlich.
Ja, ich habe sehr viele Kinderbilder. Ich habe sehr viele Schiffsbilder. Alle mag ich. Keine sind wahrscheinlich wertvoll. Aber was ich habe, ist, ich habe mal geschenkt bekommen, wirklich, das hat mich sehr gerührt und das halte ich sehr in Ehren, eine Radierung von Janosch. Mit dem durfte ich mal in einem anderen Job eine Veranstaltung dazu zusammen machen. Und dann gab es eine Radierung der Tigerente auf der Rigmarigmas. Und die habe ich immer so schön gefunden. Und dann haben mir meine Kolleginnen und Kollegen das zu Weihnachten geschenkt. Und das war wirklich toll.
Wow, großartig.
Ist ganz klein, aber ist irgendwie toll.
Ja. Wir kommen zu einem sehr traurigen Datum. Das ist der 21. Juli. Uwe Seeler stirbt. Was verbindet ihr mit Uwe Seeler, lieber Jens?
Na, ich hatte ja das Vergnügen oder die Ehre, ihn ja durchaus mal treffen zu können als Hamburger Ehrenbürger. Er war ja immer ganz pflichtbewusst mit seiner Frau, wann immer was stattfand, war immer da und er war immer der Erste da. Dann trifft man mich ja in der Regel nicht so an. Also ich war mal einmal, hatte ich mit sehr viel Verkehr gerechnet, bin sehr früh losgefahren und war dann auch früh da. Und dann waren wir praktisch erst alleine da im Rathaus und ich hatte mal länger mit ihm reden können. Und das hat mich schon sehr beeindruckt und insofern freue ich mich, dass ich die Gelegenheit hatte, ihn auch einmal so als Menschen noch mal so direkt auch kennenlernen zu können.
Mhm. Ich finde,
Melanie, du als HSV-Fan,
nochmal
einen anderen Bezug dazu?
Ich weiß gar nicht, ob einen anderen, vielleicht haben wir denselben, er ist einfach ein ganz toller Mensch gewesen. Oh. Und ich finde, der ist wirklich die Personifizierung von Integrität. Also das hat man nicht oft, dass man solche Menschen kennenlernen darf. Der ist wirklich so integer, der Mann, und so sehr bei sich. Und immer klar. Und gleichzeitig hat er, finde ich, so einen spitzbübischen Humor. Also das Integrität und dieser spitzbübische Humor, das finde ich unheimlich toll. Wahrscheinlich gibt es keinen zweiten von der Sorte.
Wahrscheinlich nicht, aber er wird immer Vorbild bleiben.
Absolut.
Ja. Also mich hat da eben auch die Trauerveranstaltung dann im Stadion sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Hm.
Also das fand ich schon
sehr
Ditsche am Schluss.
Oh ja,
das die muss
Geschichte
ich sagen. Das
mit den Fußballstiefeln, das war wirklich, habe ich wirklich, das vergessen.
Olli Dittrich, ein ganz wunderbarer Künstler. Und wenn ich das so sagen darf, er wird, glaube ich, Ende August, Anfang September im Stadtpark sein, als Ditsche.
Ja.
Ich habe meine Karten schon, ihr könnt jetzt alle noch zuschlagen. Es ist wirklich aller Ehren wert, wie ein Mensch sich 2 bis 3 Stunden so viele, so lustige Geschichten aneinander hängen kann. Und die wahre Qualität hat er tatsächlich in der Trauerrede bei Uwe Seeler gehalten. So, wir sind im August und Melanie sprach gerade von Integrität. Damit geht's jetzt weiter. In einem Schließfach von Johannes Kahrs werden mehr als 200.000 Euro gefunden. Wie legt ihr denn euer Geld an? Ihr müsst jetzt nicht sagen, wie viel, aber was ist so die Idee? Unser ehemaliger Finanzminister und jetziger Bundeskanzler hat mir tatsächlich mal in einem Gespräch gesagt, dass er sein Geld tatsächlich auf ein Sparkonto hat, dass er keine Aktien anlegt und nichts. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Tipp ist von einem Finanzminister, aber wie sehen denn eure Finanztipps aus?
Ja, den Tipp fand ich relativ verstörend, so als Kaufmannssohn, muss ich sagen, aber ja, ich lege selber Aktien an. Also ich kaufe keine Fonds und auch keine ETFs. Ich finde, in Deutschland werden da die Kunden von den Banken, also mit Gebühren und ähnlichen Sachen, wirklich über den Tisch gezogen und bilde mir ein, dass ich das besser kann. Und mache das eben auch in Maßen selber.
Ja.
Ja. Ich bin das Grauen meiner Bankberater. Ich bin auch leider so der Typ Bausparvertrag und Sparbuch. Ist jetzt übrigens wieder im Kommen.
Ganz Bausparvertrag habe ich auch.
Ja, so ist das nicht. Nee, Schließfächer habe ich nicht. Nein.
Okay.
Nein, ich und auch kein Nix unterm Kissen und so. Braucht keiner kommen.
Die Band Fettes Brot kündigt ihr Ende an. Und zwar Ende August. Und sie werden auch in diesem Jahr tatsächlich auch nochmal ein Fettes Brot-Festival machen. Hat euch das in irgendeiner Form berührt oder könnt ihr damit gar nichts anfangen, so mit Hip-Hop?
Doch, das hat schon begleitet irgendwie, ne? Also Fettes Brot, die waren in meiner Jugend schon wichtig. Und
das ist so eine der Bands, an denen man merkt, dass man selber älter geworden
absolut.
Ist.
Absolut. Ne, also auch als ich gelesen habe, wie lange die schon im Geschäft sind, man hat das Gefühl, das war doch gestern erst.
Ja.
Also
man fühlt sich selber ja immer nicht alt. Huch. Ne? Aber wenn man das dann
so ist schon 25 Jahre her, genau. Mhm.
Wir sind im September und da findet vom 16. bis 18. der Hafengeburtstag wieder statt. Der findet ja eigentlich im Mai statt. Ich meide ja solche Massenveranstaltungen. Wie sieht's denn für euch privat aus? Also beruflich müsst ihr ja ganz häufig irgendwo ein Band durchschneiden, noch eine Rede halten vor vielen tausend Menschen. Aber wenn ihr jetzt so eine Wochenendplanung machen müsstet am Wochenende des Hafengeburtstags privat, wird's euch da hinziehen oder eher nicht, Melanie?
Ich bin traditionell im Rahmen des Hafengeburtstags südlich der Elbe zu finden.
Von weitem.
Von weitem gucke ich zu. Also es gibt, man muss auch dazu sagen, das liegt auch an mir. Ich bin sehr klein, nicht sehr groß. Für mich sind diese großen Schiebeveranstaltungen mit vielen Leuten einfach nicht so schön. Mhm. Ich komme nirgends dran, krieg kein Getränk, muss immer ewig warten. Ist einfach nicht toll.
Okay. Jens, du als großer Mann gehst zum Hafengeburtstag oder?
Kann ich mich gar nicht. Nee. Also wenn, dann durch Zufall, aber weil ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin und unterwegs bin. Aber wenn ich es gewusst hätte, dass Hafengeburtstag ist, dann wäre ich da, glaube ich, nicht vorbeigekommen.
Wobei es da schon auch tolle Veranstaltungen zum Teil gibt im Rahmen des Hafengeburtstages. Aber es ist und bleibt halt einfach für viele Leute toll. Und das ist nichts, wenn man keine Massen
schätzt. Genau, ich mag einfach Menschenmassen und sich zentimeterweise vorwärts schieben. Von einem Schnaps zu dem nächsten Döner oder Frittenbude, weiß ich nicht, da entsteht bei mir keine große Leidenschaft.
Und bevor unser Jahresrückblick mit Dr. Melanie Leonhardt und Jens Kerstan weitergeht, gibt es eine kurze Werbeunterbrechung. Auch in 2023 bleibt unser Kooperationspartner die Zeit bei Gute Leute das Hamburg-Gespräch mit an Bord. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, lese ich im neuen Jahr weiterhin jeden Arbeitstag die Elbvertiefung, den kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es wie gewohnt auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir gehen in den September und Udo Lindenberg wird Ehrenbürger der Stadt. Und eine weitere Ehrenbürgerin der Stadt ist Kirsten Beue. Und die hat eine Frage an euch, wo wir jetzt mal reinhören.
Hallo liebe Frau Leonhardt, lieber Herr Kerstan, hier spricht Kirsten Beue. Im Jahr 2019 haben Sie mich ja zur Ehrenbürgerin der Stadt gemacht und in diesem Jahr dann Udo Lindenberg. Wer ist aber Ihr ganz persönlicher Hamburger oder Ihre ganz persönliche Hamburgerin des Jahres 2022?
So, grübel, grübel, studier. Melanie hat schon jemanden, glaube ich.
Wieso sieht man das bei mir?
Ja, weil du so auch immer so, du fällst so locker in dich zusammen.
Ich fahre jetzt auch nicht langsam.
Aber ja, sehr gut. So, dann Ladies first.
Ja, genau. die das war ja wirklich ein hartes und schwieriges Jahr und auch geprägt davon, dass unheimlich viele Geflüchtete aus unterschiedlich, übrigens nicht nur aus der Ukraine, in die Stadt gekommen sind. Und mein persönlicher Ehrenhamburger des Jahres ist tatsächlich der technische Geschäftsführer von Fördern und Wohnen, die wirklich im Sommer so Großartiges geleistet haben und ohne Witz eine Unterkunft pro Woche eröffnet haben. Also unverdrossen, völlig erschöpft noch vom Corona-Wahnsinn, aber unverdrossen immer weitergemacht haben. Das fand ich so großartig. Da habe ich mich so drüber gefreut. Ja. Und ich finde, dass bei allem, was auch manchmal nicht gut läuft, da kann man, da muss man mal sagen, das ist à la Bonheur, ganz im Schatten und ohne Aufmerksamkeit.
Jens?
Ja, das ist bei mir was ganz, ganz Persönliches. Das ist mein Patensohn Karl.
Mhm. Liebe Grüße an Karl von allen.
Ja, also es ist, ich hatte ja am Anfang des Jahres Krebs und da denkt man über das Leben nach und was man gemacht hat und zu wem man viel Kontakt hatte und nicht. Und da hatte ich so das Gefühl, oh, du hast da in den letzten Jahren echt deinen Patensohn viel zu selten gesehen und habe dann, als ich dann Ende März dann wieder langsam im Dienst war, wieder mehr Kontakt aufgenommen, hatte ihn mit seiner neuen Liebe im Sommer, dann waren wir auf Mallorca zusammen und dann wirklich ein paar Wochen. Und wir haben seitdem jetzt auch viel gemacht und das freut mich einfach total, dass das jetzt gelungen ist, da wieder. Er ist jetzt Tischler, hat seinen Gesellen gemacht und ist da ganz stolz drauf und das ist jetzt sehr intensiv geworden und das hatte ich mir am Anfang des Jahres vorgenommen und das freut mich einfach, dass das jetzt so schön gelaufen ist.
Eine ganz tolle Geschichte. Und vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, Handwerker immer in der Familie zu haben, weil die sind ja rar, ne? Tatsächlich. Gerade wenn man wie ich überhaupt gar keinen Nagel in die Wand kriegt im Zweifelsfall. Wir haben tatsächlich eine kleine Ausnahme in unserem Jahresrückblick. Tatsächlich ein Ereignis, was nicht hier in Hamburg stattgefunden hat, was möglicherweise auch gar keinen direkten Einfluss auf Hamburg hat. Aber im September ist die Queen gestorben. Und zwar ist es tatsächlich passiert an dem Tag, als die Landesvertretung in Berlin ihr Sommerfest gefeiert hat. Und da bin ich gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt auch da wart. Ich glaube nicht. Doch, Jens war. Und das war ganz, ganz merkwürdig, weil alle haben die Expressnachricht auf ihr Handy bekommen. Und es standen mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Leute zusammen. Tranken, lachten. Es wurde auf der Bühne gesungen und so weiter. Und auf einmal war eine ganz gespenstische Ruhe über diesem Fest, wo die Musik weiter dudelte und der Popcorn-Duft sich weiterentwickelte. Und alle starrten aufs Handy und waren völlig fassungslos tatsächlich. Wo seid ihr denn gewesen, als die Queen gestorben ist? Beziehungsweise Jens, wie hast du das erlebt damals auf dem Sommerfest der Landesvertretung?
Na, ich bin auf dem Weg dahin habe ich es im Grunde genommen. Also ich bin aus Hamburg hingefahren am gleichen Tag und habe das dann, ich glaube, einfach auf dem Weg in den Medien auf dem Handy, Smartphone gesehen. Und ja, also ich glaube, Hamburg und England, das ist ja doch eine enge Verbindung und insofern. Auch für mich persönlich war die Queen und auch die, ja, das englische Königshaus mit all seinen Irrungen und Wirrungen auch ein steter Begleiter irgendwo. Mhm. Und insofern, und das, ich muss schon sagen, also, ich war dann ja irgendwann mal wirklich, hätte ich gar nicht gedacht, also Fan von dieser Netflix-Serie The Crown.
Ui!
Und hatte sie bis dahin eigentlich immer eher so als die nette Tante da mit ihrem Hut so ein bisschen und ihren kleinen Hundchen wahrgenommen. Mhm. Und fand das da ganz faszinierend, da kennenzulernen über die Serie. Das mag ja alles, ob es jetzt stimmt und wie dicht das an der Wahrheit ist, ist ja immer so eine Sache. Aber fand das schon interessant, dass es da ja doch sehr viel politischere, sage ich mal, Ansätze gab, die sie in ihrem Leben verkörpert hat, als ich das bis dahin wahrgenommen hatte. Und insofern war das schon ein Einschnitt, muss ich sagen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also ich hätte immer gedacht, die ist immer da. Hätte gedacht, die verlässt uns nie. Und das war schon ein Verlust, muss ich sagen.
Mhm. Melanie?
Naja, da ging ja eine irre lange.
Wo warst du denn?
Ich war erstmal zu Hause, weil ich war mit meinem Sohn alleine und war deswegen auch nicht in Berlin. Mhm. Und ich war wirklich sprichwörtlich auf dem Sofa, als diese Eilmeldung kam. Und da ging ja eine irre lange Regentschaft und auch ein sehr langes Leben zu Ende, muss man sagen. Von einer Frau, die hart gegen sich, aber auch gegen andere war. Ja. Und ich finde, so alle, ganz, ganz viele Menschen, und zwar nicht nur mein Jahrgang, sondern auch der meiner Eltern, der ist ja mit ihr aufgewachsen, gehörte im Grunde ja zu jeder Familie dazu. Mhm. Irgendwie war sie ja immer da. Sie war immer schon da, sozusagen. Mhm. Und einer meiner ersten Gedanken war wirklich, sag mal, wenn da der Charles jetzt König wird, müssen die dieses Lied eigentlich ändern? Heißt es dann nicht mehr das erste Mal seit vielen, vielen Jahren nicht mehr God Save the Queen, sondern heißt es King?
God Save the King.
Und reimt sich das dann noch? Was man so denkt, wenn man nicht mit Monarchie verbunden ist.
Habe ich mir bis zur Beerdigung gar keine Gedanken darüber gemacht, bis sie es dann gesungen haben tatsächlich. Ja. Total interessant. Jens, jetzt hast du gerade schon verraten, was du für eine Serie guckst. Melanie, gibt es denn so eine Filmentdeckung oder eine Serie, die du in diesem Jahr für dich so entdeckt hast?
Ich bin ja starke Traditionalistin, was Serien betrifft, und ich schaue gerade Serien meiner Jugendtage auf, wenn man so will. Mhm. Und
Anna?
Nein, ganz so dramatisch ist das jetzt noch nicht. Obwohl, vielleicht ist es sogar dramatischer.
Die Ballettserie, die weil eine Weihnachtsserie im ZDF war.
Ja, richtig. Eine Weihnachtsserie, genau. Und ZDF-Weihnachtsserien haben mich sehr geprägt. Mir ist es eigentlich noch nicht geglückt, das eigentliche Highlight Patrick Packard und Bas Boris Bode nochmal zu gucken. Das will ich aber noch. Aber was ich dieses Jahr nachgeschaut hat, war, weil ich antiquarisch endlich erworben habe, die dritte Staffel von Remington Steele von Pierce Brosnan, dass ich das jetzt mal zu Ende gucken konnte. Und ich muss sagen, man wächst ja drüber hinaus über bestimmte Sachen.
Unbedingt. Bei The Crown wurde ja immer auch darüber gesprochen, wer verkörpert jetzt wen, wer ist denn jetzt die Schauspielerin für Diana und so weiter und so fort. Nehmen wir mal an, in 10 bis 15 Jahren würde es einen Film geben über den Senat. Welcher Schauspieler würde dich verkörpern, Jens, und welche Schauspielerin würde dich verkörpern, Melanie? Und möglicherweise, welche Idee hättet ihr denn für die Besetzung des ersten Bürgermeisters?
Du stellst Fragen.
Oh, da müsste ich, glaube ich, erstmal zum Casting ein
bisschen
einladen.
Ja, das darf ja so ein bisschen fantasiereich sein. Melanie, du als von Sandra Bullock dargestellt vielleicht?
Das wäre was.
Junge,
ne?
Sandra Bullock.
Die, von der jungen.
Nicht die Geburt
von der Während du schließt Sandra Bullock. Vielleicht, das fände ich irgendwie ganz cool. Ja, ich glaube, da wäre ich dabei.
Dann auf überleg du Fall. Schon mal, wer und den Bürgermeister spielt.
Da muss ich kurz Casting im Kopf machen.
Ja, und Jens, wer sollte
ich bleib hier bei Deutschland, weiß ich nicht, Wotan Möhring?
Ja, finde ich aber auch, aber tatsächlich.
Was. Das ja, passen, oder?
Ja, das ist eine Möhring, sehr typgerechte Besetzung. Großartig. Also Wotan Wilke Möhring als Jens Kerstan und Sandra Bullock jetzt müssen wir nur mal gucken, ob das auf Englisch oder Deutsch verfilmt wird. Dann.
Ja, wir sind
aber
noch
wer spannend. Verkörpert jetzt den Bürgermeister? Jens, hast du auch noch eine Idee?
Ich sag jetzt, nee. Die Frage ist ja, welchen Bürgermeister meinst du?
Naja, den Peter Tschentscher. Peter Tschentscher, der mit euch da jetzt zusammenarbeitet.
Ich glaube, wir müssen.
Was wäre denn mit Christoph Maria Herbst zum Beispiel?
Womöglich, aber ich vielleicht.
Du hast noch eine bessere Idee.
Ja, ich frage mich, ob Jens und ich nicht lieber ein Casting noch machen müssen für diese Bürgermeister.
Ja, aber wir brauchen ja, dann das wir dauert jetzt zu lange.
Wir
brauchen ja
jetzt eine Idee. So hätten wir rauskommen können, Melanie.
Ja, was.
Gut, Christoph Maria Herbst ist abgelehnt worden, dann müssen wir jetzt weiter.
Wir brauchen ja jemanden mit wenig Haaren. Ich weiß jetzt
naja, nicht, das kann man ja maskentechnisch ja lösen. Also insofern könnte jetzt auch Kai Wiesinger oder Oliver Kalkofe oder so.
Ich sag lieber nichts.
Melanie kann das jetzt. Oh, die ist ja Chefin vom Bürgermeister.
Die Chefin vom Bürgermeister. Ja, aber nee. Also da bin ich jetzt auch ideenlos. Nee. Ich bin da wirklich ideenlos. Nein, ich bin da jetzt, da fällt mir jetzt nichts Kluges ein, muss ich gestehen.
Ein Hamburger irgendwie, Gustav Peter Wöhler?
Eher jedenfalls, glaube ich, als Herbst. Aber ich bin so. Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen an
Sebastian Betzel, der ja auch hier in Hamburg lebt. Peter Lohmeier.
Lohmeier ginge.
Lohmeier bin ich.
Wer noch Lohmeier können wir uns einigen.
Auf Peter Lohmeier können wir uns verständigen.
Peter Lohmeier, Sandra Bullock und Wotan Wilke Möhring in einer Verfilmung über den Senat im Jahr 2023. Herrlich. So, Leute, wir springen in den Oktober und da wird das Rathaus 125 Jahre alt. Jetzt seid ihr ja sehr häufig da, sehr regelmäßig. Wie oft bemerkt man noch die Schönheit? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, in den ersten Jahren der Elbphilharmonie zeigte mir jeder Bürobesitzer oder Anmieter zwanghaft immer den Blick zur Elbphilharmonie. Macht heute kein Mensch mehr. Wie habt ihr diesen Blick entwickelt fürs Rathaus? Ist das noch so ein bisschen auch kribbeln oder marschiert man da rein, als wenn man auch möglicherweise in Zweckbauten wie die Grindelhochhäuser reinrennt?
Also ich finde, man entdeckt immer noch was Neues, ehrlich gesagt. Also ich bin wirklich so viel und so oft im Rathaus, wie Jens wahrscheinlich auch. Und das ist noch nicht einmal vorgekommen, dass ich in irgendeinem Raum saß und nicht was Neues entdeckt habe. Weil es einfach ja so voller Historismus ist. Also man hat ja wirklich an jeder Ecke versucht zu zeigen, wozu der Hanseat so imstande ist im Abbilden. Und da wirklich bis hin zur Senatsgarderobe, man sitzt auf seinem Stuhl und guckt und denkt, ach Mensch, da ist ja tatsächlich ein Schalter hinter einer Holzverkleidung. Wie irre ist das denn? Also lauter Sachen entdeckt man immer neu.
Ja. Jens, wie besonders ist der Gang für dich zum Rathaus?
Also ich mag das Rathaus und ich glaube, es ist noch nie vorgekommen, dass ich nicht drin war und es eigentlich schön fand und das als was Besonderes wahrgenommen habe. Also nicht, also es ist ja, sind ja Arbeitsräume für uns, ne? Das sollte man ja gar nicht glauben. Aber gleichzeitig finde ich das einfach ein total spannendes und schönes altes Gebäude, das ganz viel über Hamburgs Geschichte oder das Selbstverständnis von Hamburg vielmehr hat. Und ich bin ja schon so ein kleiner Geschichtsfreak und eben manchmal habe ich so die Fantasie, wenn das mit dem Senator nichts mehr ist oder für das vielleicht mal schnell zu Ende gehen sollte, dann werde ich einfach Ratsdiener und mache Rathausführung.
Da hätte ich Bock drauf. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Katharina Fegebank hat mir im letzten Jahr im Podcast erzählt, dass sie sich für dieses Jahr vorgenommen hat, ihre Trainerlizenz im Schwimmen wieder aufzufrischen. Also die Grünen dienen dem Gemeinwohl. Das ist toll. Also sie wird dann bei Bederland offensichtlich Schwimmtrainerin. Melanie, was würdest du machen? Du wärst natürlich Museumsführerin.
Ich wollte gerade sagen, ich würde in eine ähnliche Richtung tendieren. Ich hätte mal Lust, wieder Stadtführungen aufzunehmen oder solche Sachen.
Wir kommen zu zwei politischen Streitthemen. Ende Oktober darf Costco sich am Hafenterminal beteiligen. Da hat es ja ein gewaltiges Hin und Her gegeben. Melanie, du warst da ja jetzt noch nicht so richtig dran beteiligt.
Das ist korrekt.
Hast du trotzdem eine Meinung entwickelt dazu, wer jetzt wie richtig liegt, ob das so genauso sein sollte oder nicht?
Wenn ich bedenke, was es Ende Dezember für einen Aufschrei gegeben hat, als Hapag-Lloyd einen Liniendienst aus Hamburg abgezogen hat, dann würde ich sagen, das ist richtig, um weitere Abzüge von Liniendiensten zu verhindern, dass man an einer Terminalgesellschaft, was ja kein Grund und Boden ist, drei Ausrufezeichen, die ausschließlich durch Costco und andere chinesische Linien angefahren wird, ermöglicht, dass die sich zu einem gewissen Prozentsatz beteiligen, dass die nicht demnächst nur noch nach Wilhelmshaven fahren. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, unter Abwägung aller Risiken und Möglichkeiten, glaube ich, war das richtig, das zu ermöglichen. Ob es dann gelingt, sehen wir dann.
Jens?
Ja, die Grünen waren da ja sehr, sehr skeptisch. Ich habe da als Hamburger Grüne, der lange ja Wirtschafts- und Hafenpolitik gemacht hat, sage ich mal, das war ja ein alter Vertrag, das am Anfang eigentlich als ganz normale und eigentlich ganz logische Weiterentwicklung Hamburger Hafenpolitik gesehen. Habe da am Anfang auch versucht, sage ich mal, die Motivation nochmal darzustellen. Habe am Ende aber dann auch, sage ich, mich überzeugen, nein, nicht überzeugen lassen. Ich habe am Ende akzeptiert, dass wenn sechs zuständige Bundesministerium da große Bauchschmerzen haben, und zwar nicht nur grün geführte, dass da auch was dran sein könnte oder müsste, und habe dann eben einfach auch gesagt, gut, das ist dann die Entscheidung des Bundes. Also das war so ein bisschen ja kein einfaches Thema in der Koalition, wobei wir das ja intensiv diskutiert haben natürlich.
Ja, im November sehen die Grünen wiederum auch die Elbvertiefung als gescheitert an. Melanie, du bist jetzt seit einigen Tagen Wirtschaftssenatorin. Ist so eine schöne Aufgabe, das jetzt doch zu retten, oder?
Ja, traumhaft. Nein, also ich glaube, im innerpolitischen und innerkoalitionären Diskurs ist das eher, kann man das, glaube ich, rückwärts betrachtet, eher als Appell sehen, sich um die Themen von Hafenunterhaltung und Hafenzukunft ordentlich zu kümmern. Und ich finde, da haben wir jetzt ja auch einen Ball gut aufgenommen. Also, und in der Sache muss man sagen, ist sie ja auch nicht gescheitert. Also wir haben, egal wie man das sieht, ob man sie gut oder richtig fand, dank der Fahrrinnenanpassung selbst in schlickschwierigen Zeiten mehr Fahrwassertiefe als vorher. Das heißt, auf der Sachebene gibt's einen Vorteil. Und jetzt geht's eben darum, den nicht zu verspielen. Unter Berücksichtigung aller Interessen. Und da haben wir uns gut zusammengefunden, finde ich, in der Koalition.
Würdest du Melanie recht geben oder behältst du den Standpunkt, dass die Elbvertiefung gescheitert ist?
Das war für mich gar nicht die entscheidende Frage, ob die Elbvertiefung jetzt gescheitert ist oder nicht, sondern was macht man jetzt mit dem Schlick, der sowieso anfällt? Also egal, wie man das mit der Elbvertiefung jetzt eigentlich einschätzt, weil es wird dauerhaft gebaggert. Und darum bin ich ganz froh, dass wir jetzt mit den Nachbarländern eine Lösung gefunden haben und eben auch eine Lösung gefunden haben, wie ich finde, jedenfalls die sich andeutet, wo Wirtschaft und Natur mal nicht gegeneinander, sondern dass man da eine Lösung gefunden hat, wo beide, sage ich mal, ein Stück weit ihr Recht bekommen. Und ich glaube, wenn man sich Mühe gibt, dann kann das auch häufig gelingen. Und das war mir jetzt wichtiger als da scheitern oder erfolgreich oder nicht zu definieren. Also ich bin einfach froh, dass wir haben unser Wattenmeer, sage ich mal, hat jetzt erstmal das Wattenmeer, sage ich mal, muss sich jetzt erstmal keine Sorgen machen und unsere Insel dort. Und gleichzeitig ist das aber, was wir mit den Nachbarländern erreicht haben, eben auch für den Hafen eine gute Botschaft, weil wir einfach die Krise jetzt Anfang des Jahres einfach abgewendet haben. Und bin ganz dankbar, dass das jetzt mit der neuen Wirtschaftssenatorin, sage ich, in den wenigen Tagen, wo wir zusammengearbeitet haben, dass ich dann den Eindruck hatte, dass wir dann doch schnell den Kompromiss, den man jetzt finden musste, dann doch gemeinsam auch gefunden haben und das dann sogar mit den Nachbarn beraten konnten. Hätte ich am Anfang vor ein paar Wochen eigentlich noch nicht gedacht, dass das so schnell funktionieren könnte.
Harmonisch ging es dann im Dezember auch weiter, denn der Senat beschließt den Doppelhaushalt für 2023 und 2024 in Höhe von 37 Milliarden Euro. Melanie, bei dir ist es fast schwierig, die Frage zu beantworten. Für welches Ressort hättest du dir denn noch mehr Geld gewünscht, mit dem du nichts zu tun hast? Also wir schließen jetzt mal Gesundheit, Arbeit, Sozial und Wirtschaft aus. Für welches Ressort würdest du dich noch stark machen wollen? Oder eine Kampagne oder eine Initiative oder wie auch immer, wo du gesagt hast, Mensch, Andreas Dressel, da könntest du noch mal eine Million drauflegen.
Das ist schwierig, weil völlig egal, welche Kolleginnen oder Kollegen ich jetzt nenne, die anderen werden mir Ärger machen, sobald sie das hören, warum sie es nicht geworden sind.
Die hören den ja nicht.
Die hören den nicht. Dann finde ich tatsächlich Kultur.
So, sehr schön.
So, dann glaube ich.
Und welche Sparte in Kultur? Eher Clubs oder eher Ballett?
Ja, jetzt müssten alle ganz
tapfer sein. Oder Musicals?
Museum.
Ja, natürlich.
Museum.
Also doch ein Bereich, der dich betrifft.
Museum.
Doch nicht ganz uneigennützig.
Na, ich finde einfach, da kann man bei Vermittlung so viel machen und man kann die Leute so begeistern, wenn man ein paar Instrumente in Händen hält und darf. Da hätte ich dann auch eine Kampagne gemacht und mitgeholfen.
Ja. Jens?
Ja, ein bisschen erstaunlich. Also das ist jetzt keine Schleimerei, wenn ich das sage. Also ich bin auch bei den Museen. Also nicht nur Kunst, sondern wirklich Museen. Ich bin ein großer Fan der Kunsthalle. Ich finde, die hat sich in den letzten Jahren ganz gut entwickelt. Und wenn ich aber in die anderen Museen gehe, dann muss ich schon sagen, boah, das finde ich jetzt schon ein bisschen trist. Also die machen das gut, soweit sie machen das sehr gut. Aber ich finde, da versteckt sich Hamburg doch verglichen mit anderen Städten. Und da finde ich, vielleicht gar nicht, muss Andreas Dressel gar nicht mehr Geld rausrücken. Es gibt ja auch viele andere ganz gut betuchte Leute in unserer Stadt, die ihr Geld vielleicht da auch ganz gut anlegen könnten. Haben ja einzelne schon gemacht. Aber da würde mir wünschen, so wie die Kunsthalle jetzt aussieht, dass ein paar andere auch so eine Erfrischungskur und so ein bisschen Überarbeitung kriegen könnten. Da wäre eine ganze Menge noch gut möglich und das, ja.
Ja, aber die Mäzen dürfen ihr Geld auch für Vermittlung ausgeben. Also ich finde, Ausstellung ist wichtig, aber vermitteln ist noch wichtiger. So ein schönes Kinderferienprogramm wäre auch mal was
für mich. So viel Harmonie hier. Dann gibt's noch eine Senatsumbildung im Dezember. Dr. Melanie Leonhard wird Wirtschaftssenatorin. Melanie Schlotzauer wird Gesundheitssenatorin und noch von vielen anderen Behörden, die Melanie Leonhard vorher besetzt hat. Karin Pein wird Stadtentwicklungssenatorin. Jens, wenn du jetzt auf dieses Karussell mit aufgesprungen wärst, ganz hypothetisch, wo hättest dich denn hingeführt, in welche Behörde? Ist es dann Kultur und würdest das Carsten Broster streitig machen oder was wäre es? Wirklich sehr hypothetisch.
Ja, auf hypothetische Fragen gibt der Senat keine Antwort. Nein, ich bin da, ich bin da, wo ich immer hin wollte, back to the roots. Mhm. Ich bin irgendwie über den Naturschutz zur Politik gekommen, habe dann viele Jahre Wirtschafts- und Haushaltspolitik gemacht und bin jetzt aber da so als Naturschützer im Umwelt- und Energie- und Klimabereich gelandet und das glauben mir immer viele Leute nicht. Ich will da gar nicht weg. Also wenn ich im Senat bleibe, dann bleibe ich da. Und da bin ich jetzt und da habe ich eine Aufgabe, die will ich noch erfüllen. Und das macht Spaß. Und insofern beteilige ich mich an solchen Spekulationen nicht.
Wärst du denn ein besserer Justizsenator oder ein besserer Innensenator? Von deiner Leidenschaft her.
Also da hat meine Partei, glaube ich, wirklich Glück, dass ich weder noch geworden bin. Und das sollte auch so bleiben.
Herrschaftszeiten. Jetzt gib doch endlich mal eine Antwort. Wenn du jetzt das nehmen wir mal an, die Umweltbehörde hätte zusammengelegt werden müssen. Welche Behörde hättest du denn haben wollen?
Ja, dann nehmen wir Finanzen.
Finanzen?
Natürlich.
Ach, sehr schön. Dann könntest du dich selber bespeisen sozusagen.
Ja, also wenn schon, ne? Also wenn ich jetzt schon nicht Umweltsenator werden kann oder sollte oder bleiben könnte oder so, dann wäre natürlich Finanzsenator der andere Job, klar.
Melanie.
Ich habe ja
bei dir ist ja fast nichts mehr frei. wenn es denn aber aus den Erfahrungen, die du jetzt so gesammelt hast auf Landesebene, dich aus patriotischen Gründen nach Berlin ziehen müsste, welches Ministerium würdest du denn da übernehmen
patriotische
wollen?
Also wer Gründe, die mich nach Berlin ziehen, welche sollten das denn sein?
Naja, wenn der Bundeskanzler ruft, dann musst du ja dahin.
Die Heimatstadt ist die Wahl. Der gilt unser Patriotismus.
Wir haben ein Eid
auf die Hamburger. Lass Melanie auch mal ein bisschen in den Schlingern kommen hier.
Na, wir haben doch ein Eid auf die Hamburger Verfassung geschworen, Mann. Nee, also ich, wenn, glaube ich, dann... Ja, so auf Sozialpolitik auf Bundesebene.
Ja, okay.
Ja, ehe man sich schlagen lässt.
Ja, sehr schön. So, geschlagen bzw. gefeuert hat der FC St. Pauli den Timo Schulz, den Trainer. Das hat für sehr viele Schlagzeilen gesorgt, für sehr viele Diskussionen in den Foren. Es gab ja dann auch noch eine Aufsichtsratswahl, bei der es nicht ganz so hoch herging, wie man vermutet hat. Wie emotional nehmt ihr denn solche Nachrichten zur Kenntnis, wenn Kollegen von euch möglicherweise vielleicht einem Rauschmiss nahegelegt werden? Es gibt ja da durchaus auch grüne oder rote Senatoren, wie auch immer. Wie geht ihr mit sowas um, wenn, also bei Timo Schulz ist es passiert, bei anderen ja nicht?
Na, ich nehme das schon, also das geht, sowas geht mir nahe, sage ich mal so. Also ich bin seit gut 20 Jahren hier in Hamburg in der Politik und das, also das sind alles Weggefährtinnen und Weggefährten. Auch wenn man manchmal auf anderen unterschiedlichen Seiten stehen. Und in der Tat, das glauben mir auch viele nicht. Ich bin dann in solchen Situationen durchaus auch nah am Wasser gebaut. Mhm. Also das ist schon, also mich fragen ja auch immer viele Leute, wie erträgst du jetzt eigentlich immer diese ganzen Angriffe im politischen Bereich? Was die Opposition so mit einem macht, das stört mich nicht so. Aber wenn man mit den eigenen Leuten über Kreuz gerät oder dann man sieht, wie eigene Leute unter die Räder geraten oder in schwierige Situationen gehen, also das nimmt mich schon ziemlich mit, muss ich sagen. Und insofern bin ich ganz froh, dass das in letzter Zeit bei uns jetzt nicht so oft der Fall war.
Mhm. Melanie?
Ja, ich finde das auch, das lässt einen nicht kalt. Und man ist durchaus in der Lage, oder mir geht es jedenfalls so.
Wir sprechen jetzt nicht über den St. Pauli-Trainer, weil das lässt dich kalt.
Da darf ich auch gar nicht mitsprechen, das würde sich ja gar nicht gehören, wenn ich da jetzt was sage. Wobei mich das auch kalt erwischt hat, muss ich sagen. Das habe ich nicht kommen sehen. Mhm. Aber ich bin ja auch
wie so vieles in diesem Jahr.
Verrückt, ja. Und nein, das lässt einen nicht kalt, weil man auch in der Lage ist, Sachen als ungerecht und nicht in Ordnung zu empfinden, obwohl es vielleicht einen parteipolitisch nicht betrifft, sondern jemand anderen. Mhm. Und da gibt's schon so eine Art Berufssolidarität hinter den Kulissen, dass man da auch mitfühlt und nicht alles in Ordnung findet, was anderen widerfährt. Also es ist nicht so, dass man die Zeitung aufschlägt, es wird jemand angegriffen und man sagt, prima, einer von den anderen. Mhm. Sondern man liest das durchaus auch mit einem gewissen Mitgefühl, aber auch Solidarität und denkt, das ist nicht in Ordnung, was dem passiert. Also ich mache den nicht mögen, aber das hat der oder die nicht verdient. Das ist schon so.
Ich habe irgendwann mal, wir sind ja jetzt schon am Ende des Jahres und da habe ich so ein kleines Ritual. Ich schreibe 2, 3 Leuten, die ich in dem Jahr neu kennengelernt habe, eine Karte, einen Brief, also handschriftlich, weil viel mehr schaffe ich dann nicht, weil mir dann die Hand auch wehtut, um denen einfach zu sagen, hey, das war eine ganz tolle Begegnung. Habt ihr sowas auch? Ihr müsst jetzt nicht 2, 3 Namen nennen, es kann auch anonym sein, wo ihr sagt, die Person habe ich neu kennengelernt und die hat irgendwie mein Jahr oder mein Leben bereichert.
Ja, das ist bei mir, das hängt jetzt mit meinem Hamburger des Jahres zusammen. Das ist eben seine Liebste, seine neue Freundin oder seine erste Freundin, die Sophia. Und also die hat mich schon sehr beeindruckt.
Wir grüßen alle Sophia.
Und insofern, schön, dass ich sie kennengelernt habe und ich hoffe, dass wir noch schöne Jahre miteinander verbringen.
Ja, Melanie?
Doch, ich habe auch 2, 3 Leute neu kennengelernt, die mich dann sehr eng begleitet haben durch das Jahr, das vergangene. Und sowohl privat wie beruflich, da ist auch dann zum Beispiel der Abschied aus der alten Würde besonders schwer gefallen, weil man erst so kurz zusammenarbeitet zum Beispiel. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Bis hin zu ganz feinen Nachbarn, die man immer sah und wo man jetzt plötzlich weiß, wie die heißen und sich immer ganz nett auf dem Schwätzchen trifft. Das finde ich ja immer sehr wichtig, wenn man so positive Anknüpfungspunkte im Privaten hat.
Wir sind am Ende des Jahres angekommen, habe ich schon gesagt. Insofern blicken wir jetzt auf das Jahr, was noch vor uns liegt, zu größten Teilen. Ich würde gerne von dir wissen, Melanie, worauf freust du dich 2023 am meisten?
Also ich freue mich darauf, wenn die Garten- und Blumentopf-Saison wieder losgeht. Ich habe mir schon Saatgut hingelegt und Ende Januar fange ich an, auf der Fensterbank die ersten Sachen auszusäen. Und ehrlich gesagt, freue ich mich da total drauf. Also weiß auch gar nicht, wie das kommt, vielleicht mit dem Alter, aber ich freue mich darauf und ich freue mich schon, wenn ich die Pflänzchen dann vereinzelt und in Töpfe tun kann und dann irgendwie ins Hochbeet da. Mhm. Das wird schön.
Jens, du als Grüner musst jetzt auch punkten mit Pflanzen oder ähnlichen. Nee, sag mal, worauf
freust du dich? Also ich freue mich erstmal, dass es mir nächstes Jahr mit der Gesundheit besser gehen wird und ich vor dem verschont bleibe, was in diesem Jahr oder im letzten Jahr eben so groß passiert ist und dass ich dann das machen kann, was ich gerne mache, also viel Sport, also mit Radfahren, Rudern, Schwimmen, immer nach Lust und Laune und wo man nicht eingeschränkt ist. Das fand ich, hat so meine Lebensqualität im vergangenen Jahr doch sehr beeinträchtigt und das stelle ich mir jetzt in leuchtenden Farben vor, dass ich mir morgens immer überlege, was ich jetzt heute mal an schönen Dingen tun kann und mich nichts bremst.
Liebe Melanie, lieber Jens, ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit, für diese sehr persönlichen Einblicke in euren Jahresrückblick 2022. Mir hat das ganz viel Spaß gemacht und wir haben ganz viele schöne Begegnungen in diesem Jahr gehabt, sei es beim N-Club oder bei Hamburg Spitzen. Und da freue ich mich sehr darauf, wenn wir euch von der guten Leutefabrik auch da wieder begrüßen dürfen. Und insofern bleibt mir nur zu wünschen, dass ihr gesund bleibt, dass ihr munter bleibt, weiterhin so aktiv bleibt für die Stadt Hamburg und weiterhin auch Ahoi Radio hört. Herzlichen Dank und Ahoi.
Sehr gerne.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.